Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus mansonem benedicat, Christus segnet dieses Haus. Diesen Segen bringe ich Ihnen jetzt gerade mit vom Gottesdienst mit der altkatholischen Kirche drüben. Deswegen haben wir auch einen Tick später jetzt hier mit unserem Gottesdienst begonnen. Es waren viele Kinder da, die jetzt hinausgegangen sind in die Stadt und den Menschen ihren Segen bringen und ausdrücklich auch den Segen für die Hospitalkirche, für dieses Haus und für Sie und uns alle. So feiern wir am Tag der Erscheinung des Herrn, an Epiphanias, der uns verbindet mit der weltweiten Christenheit. Wir denken an die Geschwister, vor allem im orthodoxen Bereich, im russisch- und serbisch-orthodoxen Bereich, die heute und morgen Weihnachten feiern, und wir wünschen Frieden. Und jetzt singen wir. Lasst uns miteinander im Wechsel den Psalm 72 beten und sprechen. Wir beten ihn in zwei Gruppen und die Gruppe am Ambo, am Lesepult, beginnt. Die zweite Gruppe am Altar liest jeweils die eingerückten Zeilen.
Gott, gib dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn.
Dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht.
Lass die Berge Frieden bringen über das Volk und die Hügel Gerechtigkeit.
Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden.
Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen.
Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.
Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.
Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut.
Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Beten. Schöpferischer Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, noch klingt es leise in unseren Ohren, es begab sich aber zu der Zeit, diese weihnachtliche Botschaft, die hineingesenkt ist in die Tage dieser Welt. Heute sind wir von Neuem hier, um uns berühren und bewegen zu lassen, durch dein weihnachtliches Evangelium. Wir sind aus den vier Himmelsrichtungen unseres Lebens hierher gekommen, aus schönen und stillen Tagen, vielleicht auch aus Unruhe und bewegten Zeiten und aus dieser erschütterten Welt. Gib du uns jetzt, was uns gut tut und was wir suchen, den Frieden des Herzens, die Freiheit der Gedanken und den Horizont, der uns aufbrechen heißt in die kommende Woche, in die Tage, die vor uns liegen, in dieses Jahr. Mit den Weisen gehen wir noch einmal zur Krippe und sehen deine Armut und deine Anmut und lassen uns berühren vom Licht des Sterns, von deiner einfachen Gegenwart in unserem Leben. In der Stille legen wir vor dich, was Raum sucht in dieser Stunde in unserem Herzen und beten zu dir miteinander und füreinander. Ihr seid das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltat dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Ich lese nach Luther. Die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Lande Juda, du bist mitnichten die kleinste und unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Geht und erkundigt euch ganz genau nach dem Kind, und wenn ihr es findet, so gebt mir Bescheid. Dann kann auch ich hingehen und es anbeten. Als sie nun den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und waren überglücklich. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Selig, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen. Wir singen nun das Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« im evangelischen Gesangbuch Nummer 544, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielleicht brauchen wir doch heute das ganze Licht, es ist ein bisschen dunkel draußen. Der Predigtext für diesen Epiphanias-Tag steht im ersten Buch der Könige, im 10. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Wir sind in der Welt des Königs Salomo, und der König Salomo, der seinem Vater David auf den Thron gefolgt ist, bekommt Besuch. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei trugen, und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, stockte ihr der Atem. Und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. Und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und habe es mit eigenen Augen gesehen. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat, ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Und der König ließ Schnitzarbeiten machen aus dem Sandelholz im Hause des Herrn und im Hause des Königs und Harfen und Zittern für die Sänger. Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land, wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außer dem, was er ihr von sich aus gab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, heute und morgen feiern, wie gesagt, die russisch-orthodoxe und die serbisch-orthodoxe Kirche ihr Weihnachtsfest. Sie folgen bekanntlich nicht dem gregorianischen, sondern dem älteren julianischen Kalender. Heute und morgen kommen dort die Menschen in den Kirchen und Familien zusammen und feiern die Geburt Jesu Christi. Wir wünschen, dass in allen diesen Begegnungen die Gedanken des Friedens und der Versöhnung groß werden, so wie es uns das Weihnachtsevangelium lehrt und verkündigt. Epiphanias ist auch ein Feiertag für die arabischen Christen im Heiligen Land. Epiphanias ist dort überhaupt ein großes Fest, Man isst und trinkt schon am Vorabend, also gestern Abend. Um Mitternacht darf sich jede und jeder etwas wünschen. Und ich glaube, in diesen Tagen braucht es wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was die Frauen, Männer, Kinder in dieser erschütterten Region sich wünschen. In dieser Nacht, so die Legende, sind die Pforten des Himmels geöffnet. Auch Muslime feiern mit. Im Arabischen heißt Epiphanias Id ul Iktas und bedeutet, so die Übersetzung, Fest des Eintauchens. Fest des Eintauchens. Damit wird auf die Taufe Jesu durch Johannes im Jordan angespielt. Christus, der sich hineintauchen lässt in dieses wilde Wasserleben. In manchen Gegenden, vor allem in den orthodoxen Kirchen, wird deshalb in öffentlichen Prozessionen das Taufwasser geweiht und es werden die Flüsse gesegnet. Bei uns, so habe ich es heute Morgen erlebt, gehen in diesen Tagen die Sternsinger auf die Reise, Kaspar, Melchior, Balthasar und ihr Gefolge. Sie singen Gloria in Excelsis Deo mit ihrem Weihrauchfässlein und ihren Kerzen und dem selbstgebastelten goldenen Stern und all den anderen Dingen, die zur Ausstattung gehören. Sie klopfen an wildfremde Türen und sie sammeln für Kinder in den Krisenregionen dieser Welt. Wie Botschafterinnen und Botschafter aus einer Märchenwelt muten diese kleinen Prozessionen an und holen etwas herein in unsere Welt, in unsere Geschichte, in unsere Zeit, das im besten Sinne der Wiederholung wert ist. Nämlich diese alte Geschichte vom Anfang des Matthäus-Evangeliums, umrankt von manchen Legenden, aber doch so, dass diese alte Geschichte Jahr für Jahr auch an unsere Haustür klopft. Statt Epiphanie sagt besser Zusammenkunft. Statt Epiphanie sagt besser Zusammenkunft, statt diesem griechischen Wort. Sage Zusammenkunft, hat Peter Handke einmal sehr zurecht geschrieben. In diesen Tagen erscheint nicht nur etwas in der Welt, was sich im Alltag leicht verliert. In diesen Tagen kommt es ja zu vielen Begegnungen und Zusammenkünften, die uns Menschen bewegen. Wir selber kommen aus den Festtagen und aus den Begegnungen. Der ganze Weihnachts- und Adventsfestkreis ist voller Besuche und Begegnungen, auch in den biblischen Erzählungen ist das so. Der Engel besucht Maria, Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth, die Hirten besuchen den Stall in Bethlehem. Heute besucht nach unserer Predigtordnung uns, besuchen uns nicht nur die Weisen aus dem Osten und das neugeborene Kind. Heute besucht uns auch eine der schillernden Figuren der biblischen und sicher auch der Weltgeschichte, nämlich die sagenhafte Königin von Saba. Sie begegnet uns in einer Erzählung, die mehr noch in den Geschichten aus Tausend und einer Nacht zu Hause sein könnte, als in den kantigen Erzählungen aus dem ersten Buch der Könige. Sinnlich, verspielt, unkriegerisch, übertrieben, taucht aus dem Orient eine Frau auf, die in dieser kurzen Erzählung deutlich das Heft des Handelns hat. Sie agiert, sie will etwas von dem König Salomo, sie will etwas von ihm wissen. Sogar zweimal wird von dieser Begegnung zwischen Salomo und dieser Königin, deren Namen wir nicht kennen, berichtet. Auch das Buch der Chronik erzählt von diesem Besuch. Die hebräische Bibel zeichnet die Königin von Saba als eine souveräne Herrscherin, die dem König Salomo einen Staatsbesuch abstattet. Jahrhunderte später, in den Schriften des mittelalterlichen Judentums, Sukzessive verwandelt sich die respektable Fürstin aus dem Süden mehr und mehr in einen weiblichen Dämon, der den Salomo in Versuchung führt. Salomo, das ist der junge Regent, der das Erbe Davids antritt, der mit den umliegenden Staaten und Völkern Verträge schließt, statt Kriege zu führen. Kurz, er ist der Erste, der in der Überlieferung Israels auf ein gegründetes Reich im Sinne der kleinen Stadtkönigtümer zurückblicken kann. Er muss sich nichts erobern. Sein Wohlstand kommt aus dem politischen Handeln, so wird berichtet. Und er ist natürlich seinerseits eine Figur aus Tausend und einer Nacht, gesegnet in Fülle mit Weisheit, Reichtum, Herrscherqualitäten, mit 700 geheirateten Frauen und 300 Nebenfrauen und einem beachtlichen dichterischen Talent. Was zwischen diesen beiden Figuren passiert, ist, das war durch die Jahrhunderte hindurch der Fantasie überlassen. Und die, das wissen wir, hat nicht stillgestanden. Auf jeden Fall berief sich das äthiopische Kaiserhaus und die äthiopische Verfassung bis ins Jahr 1974 auf eine dynastische, also persönliche Verbindung zwischen diesen beiden einander Besuchenden. Der biblische Text jedoch beginnt mit einer ganz eigenen Motivation für die Begegnung der Königin von Saba mit Salomo. Sie interessiert sich, sie sucht die Herausforderung, sie hat von Salomos Ruf gehört und will ihn, wir haben es gehört und gelesen, mit Rätselfragen, mit Quizfragen auf die Probe stellen. Und dann zieht sie herauf nach Jerusalem mit großem Aufgebot, mit Kamelen, Balsamöl, sehr viel Gold und Edelsteinen und misst in Sachen Rätselfragen mit Salomo die Kräfte. Das war schon im alten Orient eine Kunst, Rätsel zu erdenken und sie dann aufzulösen, ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Bedauerlicherweise wissen wir nicht, welche kniffligen Fragen die Königin von Saba dem Salomo zu lösen aufgab. Spekuliert wurde darüber eine Menge und es wurden auch eine Menge solcher Fragen, die ich uns jetzt erspare, erfunden. Leider wissen wir auch wenig über eine historische Königin von Saba und über den historischen Salomo. Über erstere wissen wir fast nichts, außer dass es ein Königreich der Sabbatäer, dessen Wohlstand weit gerühmt war, etwa 200 Jahre nach der möglichen Begegnung zwischen diesen beiden archäologisch belegbar gab. Das antike Königreich Saba mit der Hauptstadt Marib lag auf der arabischen Halbinsel auf dem Gebiet des heutigen Jemen. Die Sabäer, sie sind reich geworden, als es ihnen im 7. Jahrhundert vor Christus gelang, den Weihrauchhandel unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber das spielt auch keine Rolle, weil unübersehbar viele Überlieferungen etwas über diese imposante königliche Frau aus dem Süden zu sagen wissen. Die Erfindungen, die Erzähltraditionen tun das ihre. Auch der Koran weiß von ihr, nach einer längeren, fast märchenhaften Geschichte bekehrt sie sich schließlich zum Herrn der Menschen in aller Welt. Die Kunstgeschichte kann sich nicht an ihr satt sehen. Die Westfassade des Kölner Doms, Hans Holbein, der die Begegnung von Salomo und der Königin von Saba malt, und viele andere tun es ihm gleich. In Händels Oratorium ist Salomo ist der Einzug der König von Saba ein Herzstück. Und Hollywood hat es sich auch nicht nehmen lassen, die Geschichte zu erzählen. Besonders eindrucksvoll erscheint die Königin in Gustave Flauberts Erzählung von der Versuchung des heiligen Antonius. Flaubert erzählt eine Nacht im Leben des ägyptischen Eremiten Antonius, der in dieser Nacht verschiedenen Versuchungen ausgesetzt ist. Er ist mit seinem Einsiedlerdasein in der ägyptischen Wüste unzufrieden. Er zweifelt an seinem asketischen Lebenswandel, ist weinerlich und passiv. Und um sich zu helfen in seiner Einsamkeit, schlägt er immer wieder die Bibel auf. Aber anstelle ihn zu trösten, besuchen ihn aus der Bibel die unmöglichsten Figuren. Und unter anderem eben auch die Königin von Saba. Ein weißer Elefant führt sie heran, schreibt Flaubert. Sie hockt auf wollenen Kissen mit halb gesenkten Lidern. Ihre Schuhe sind sehr hoch, der eine schwarz mit Silbersternen und einem Halbmond geschmückt, der andere weiß mit Goldtröpfchen und einer Sonne. Und ihre ringbeladenen Hände haben spitze Fingernägel. Ihre Augen sind schwarz getuscht und sie atmet mit halb geöffnetem Mund. Antonius muss alle Widerstandskraft aufbringen, um ihren Reizen nicht zu erliegen. Erst als am Morgen die Sonne aufgeht, und zwar die Sonne im Antlitz Jesu Christi, findet sich der Arme wieder ein. In dieser Nacht sagt die Königin von Saba zu Antonius einen Satz, der fast programmatisch für alle anderen Begegnungen, die biblischen, mit ihr stehen könnte. Sie sagt in ihrer ganzen Erscheinung vor dem zitternden Asketen: Ich bin keine Frau, ich bin eine Welt. Ich bin keine Frau, ich bin eine Welt. Diese Welt, liebe Gemeinde, tritt also sichtbar, deutlich hinein in den Horizont der biblischen Geschichte. Spielerisch und mit einer großen Freiheit und Souveränität und ohne die Engführungen von Tugendwächtern und Moralisten. Sie öffnet eine Tür, die auch in den biblischen Überlieferungen vorhanden ist und die wir leider viel zu oft verschlossen haben. Es ist die Öffnung unserer eigenen kleinen und großen Geschichten hinein in die Welt der Weisheit und der menschlichen Erfahrung. Es ist die Erinnerung daran, dass die Angst und die Abgrenzung, die nicht die wirklich guten Ratgeberinnen und Ratgeber unseres Lebens sind, sondern dass uns hier etwas Spielerisches begegnet, etwas, was uns in dieser Frau, in ihrer Souveränität, in ihrer Freude am Erkunden, am Rätseln ganz nahe tritt. Sie ist nicht mehr retuschierbar aus den biblischen Texten, nicht mehr wegzudenken aus den biblischen Überlieferungen. Wir finden ihre Spuren in der Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland. Auch sie kommen ja in dieser Freiheit und in dieser Sperrigkeit hinein in den Lebenszusammenhang, in die Geburtsgeschichte Jesu Christi. Sie ist der niedergeschriebene, niedergelegte Perspektivwechsel im Buch der Bücher. Sie fordert uns auf, so wie die Weisen aus dem Osten, die Geschichten, die uns begegnen, auch die Geschichten Israels, in diesem weisheitlichen Horizont zu lesen. Von Anfang an überschreitet die Weisheit auch in der biblischen Tradition soziale und nationale Grenzen. Von Anfang an, auch im frühen Christentum, ist diese Weisheit mitgedacht. Sie konzentriert sich dort in dem Kind, das geboren wird, von dem es heißt, in ihm seien alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis gebunden. Die apostolischen Überlieferungen bestehen darin, genau dorthin zu gehen, woher diese Weisheit kommt, und diesen Reichtum zu verkünden. Jesus selber ist jemand in seiner Predigt, der Salomo zitiert, der auf die Schönheit der Dinge hinweist, der die Blickfelder öffnet, der hinausführt in jenen Moment, der uns hier in dieser rätselhaften und sagenhaften Erzählung von der Königin von Saba gegeben ist. Vielleicht ist es in diesen Tagen eine unserer Aufgaben, diese Erzählungen, Geschichten wieder auf das Leben hin zu öffnen, uns mit unseren Überlegungen zu dem, was recht ist und was unrecht ist, spielerischer, freier, offener zu verhalten. Das jedenfalls legt uns diese kleine Geschichte nahe, so meine ich. Und ich denke, wir finden diese Botschaft auch in der Freiheit und in der Größe der Magoi, der Wanderer aus dem Osten, die hineinfunken in das Leben und in die Lebensgeschichte Jesu Christi. Dieser Friede, diese Weite und Freiheit bewahre uns jetzt in diesen Tagen in Jesus Christus, dessen Friede höher ist als unsere Vernunft. Amen. Wir feiern in diesem Gott das heilige Abendmahl. Wir teilen Brot und Wein und Traubensaft. Wir erinnern uns daran, dass unsere Hoffnung leibhaft und konkret und mitten in dieser Welt spürbar und erfahrbar ist. Wir erinnern uns daran, dass unser Leben eine Gabe und etwas von weit her Geschenktes ist. Wir erinnern an den Weg Jesu Christi, der dafür in diese Welt gekommen ist, uns seine Botschaft ans Herz gelegt hat und sie durch den Tod hindurchgetragen hat. So bekennen wir jetzt unseren Glauben und wir stehen dazu auf und sprechen ihn, legen ihn hinein in die Worte des apostolischen Glaubensbekenntnisses.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Barmherziger Gott, lebendiger und gütiger Vater, jetzt in diesen Tagen haben wir Zeit gefunden, unsere Wege zu bedenken, innezuhalten, das Gute zu sehen und auch das, was offen ist und brach liegt in unserem Leben. Manches erkennen wir, was nicht gut ist und was Klärung und Frieden und neue Anfänge sucht. Dir bringen wir unser Leben in all seinen Bruchstücken und vertrauen darauf, dass du uns stärkst, dass du uns Mut machst, dass deine Geistkraft uns heilen kann und dass du uns hilfst, aufzubrechen ins Neue. Dir nennen wir in der Stille, was unser Leben belastet. Deine Weisheit, deine Güte, dein Friede bewohne unser Herz. Deine Vergebung richte uns auf. Deine Freundlichkeit leite uns ins Weite. Ist das auch euer Wunsch und eure Bitte? So sprecht ja.
Ja.
So sage ich euch, der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Darum verkündige ich euch die Vergebung eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christe, du Lamm Gottes.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.
Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Du machst uns satt und schenkst uns deine Gemeinschaft. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Erfülle uns mit deiner Kraft und lass uns in dir sein. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Dazu hilf uns. Amen. Von Gott kommt mir ein Freudenlicht. hört die Worte von der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, das tut zu meinem Gedächtnis. So gedenken wir dieses Mahls und seiner Verheißungen. So reihen wir uns ein in die Tischgemeinschaft mit Jesus Christus. So vertrauen wir auf die Gegenwart Jesu und auf die Zusage seiner Verheißungen. So brechen wir auf in diesen Tag und in diese Woche und in die Zeit, die vor uns liegt, als Menschen, die wissen, dass sie der Stärkung und der Gemeinschaft, die weit über die irdischen Dinge hinausreicht, benötigen. Gott, segne du jetzt dieses Mahl, das wir miteinander teilen. Amen. Wir feiern das heilige Abendmahl mit Brot, mit Wein. Den Wein gibt es auf der Kanzelseite und mit Saft. Den Saft gibt es auf der Ambo-Seite. Und es wäre schön, wenn wir einen großen Kreis bilden könnten, vielleicht auch so hier hinter dem Altar. Alle sind eingeladen, und wenn Sie nicht am Abendmahl teilnehmen möchten, dann nehmen Sie einfach Platz und sind Teil auch unserer Gemeinschaft. So kommt nun, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir reichen uns zum Zeichen des Friedens die Hand. Christus ist uns zur Weisheit und zur Erlösung geworden. So geht hin in der Verheißung, dass wer in Christus ist, eine neue Schöpfung ist. Das Alte ist vergangen. Sehe, ein Neues ist geworden. Sein Friede bewahre euch. So lasst uns Gott für seine Gabe danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Der dir alle deine Sünde vergibt.
Und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst. Amen. So wollen wir unser Gebet fortsetzen, füreinander und miteinander.
Das bitten wir an diesem Morgen, lebendiger und ewiger Gott, dass deine Augen eine Weile ruhen über unseren Wegen, über beidem, über unseren Mühen und über unserem Glück. Das bitten wir, dass dein Heiliger Geist uns berühre und wir im Herzen reich werden an Liebe und Lebendigkeit.
Lege in uns einen Funken deiner Schöpferkraft, damit sie hineinwirke in unsere Begegnungen, in alle Tage der Woche, die vor uns liegt, dieses letzten Teils und der neuen Woche. Gestalte uns zu Menschen der Hoffnung, zu freien Ebenbildern deiner Güte, zu mutigen Zeuginnen und Zeugen der frohen Botschaft.
Du ziehst ein in unser Leben, in unsere Welt, nicht mit den Schauspielen der Macht, nicht mit Gewalt und Krieg und Schrecken, sondern mit der Geburt eines Kindes, einfacher Menschen.
Den Weisen gibst du kein anderes Zeichen, als den ungebildeten Hirten das Zeichen des Kindes.
Lass uns das in diesen harten Tagen eine Orientierung sein, dich zu suchen und zu finden und zu bezeugen in der Botschaft deiner Menschwerdung.
So beten wir für den Frieden in diesen Tagen von Neuem, für den Frieden im Land der Bibel. Wir beten für die Menschen in der Ukraine und in Russland, die nun seit fast 2 Jahren Tag für Tag unter den Folgen des Angriffskrieges leiden. Wir beten für die Menschen an so vielen Orten dieser Erde, die sich nach Gerechtigkeit und nach einem guten Miteinander sehnen.
Sei mit deiner Güte und deinem Schutz bei allen, die sich einsetzen für die Bewahrung deiner Schöpfung, die für die Würde der Schwächsten kämpfen, gegen Hunger, Krankheit und Sklaverei.
Dich bitten wir für die Menschen, die uns in diesen Tagen besonders nahe und anvertraut sind und deren Schicksal uns bewegt.
Stärke uns nun für unsere Wege durch die Gaben, die du uns bereitest. So bitten und beten wir in Jesu Namen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Christ, der Einig-Gottsohn, die Nummer 67 singen wir.
Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 277,59 Euro und war für unsere Hospitalkirchengemeinde gedacht. Vielen herzlichen Dank. Die Kollekte am Erscheinungsfest ist für die Aufgaben der Weltmission bestimmt. Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl hat einiges dazu geschrieben, das Sie in Ihrem Liturgieblatt nachlesen können. Ich möchte Sie noch kurz zu einigen Veranstaltungen hinweisen. Gleich morgen, am Sonntag, 7.1. Gottesdienst mit Pfarrer im Ruhestand Karl Hardecker, herzliche Einladung. Am Dienstag unter der Reihe Vita Contemplativa Carl Gustav Jung und die Religionen des Asiens. Donnerstag Treffpunkt Lyrik von 18 bis 19.30 Uhr, neue Gedichte von Jan Wagner wird das Thema sein und die restlichen Sachen lesen Sie im Liturgieblatt. Auf was ich Sie noch gerne hinweisen möchte, sind die Essensgutscheine für die Vesperkoche. Wer die wieder erwerben möchte, heute nach dem Gottesdienst einfach in die Sakristei kommen und da können Sie die eins erwerben, wenn Sie das möchten. Gut, vielen Dank.
Und im Anschluss wieder herzliche Einladung zu einer Tasse Kaffee oder Tee und zum Gespräch. Heute etwas eingeschränkt drüben im Hospitalhof, weil dort Großputz war und wir einige Orte nicht so benutzen können wie sonst. Aber es gibt Ausweichmöglichkeiten. Wir singen miteinander die Friedensbitte und stehen dazu auf. Der Segen Gottes ist uns zugesagt und wir dürfen ihn weitergeben, einander und auch im Gottesdienst. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.